Und da sind wir schon live aus den Reichweiten von Radio Dreikland und Radio Grenzenlos. Ich bin der Hartmut und heute dreht sich bei der schwulen Welle alles um das große Kino und um queere TV-Serien. Mit einer Ausnahme, auch der Eurovision Song Contest ist ja gerade ein ganz großes Thema. Den beobachtet für uns federführend der Alex. Hallo Alex.
Ja, hallo. Und ich habe ein paar Infos nachher für euch. Unter anderem verrät euch der Jendrik ein kleines süßes Geheimnis.
Und ich will nicht so viel spoilern, aber es wird an Pfingsten eine Sondersendung der schwulen Welle zum ESC geben. Stimmt das?
Ja, ich sag nur so viel, es hat was mit der Geisterstunde zu tun.
Jetzt bin ich noch neugieriger. Naja, doch zurück zu Film und TV. Gleich haben wir Barbara, Isabel und Antje von den Freiburger Lesbenfilmtagen zu Gast in der Sendung. Diese hört man am 31. Mai 2021 tatsächlich an den Start gehen soll.
Danach freuen wir uns, euch mit der schwulen Filmwoche beglücken zu dürfen. Mit denen reden wir nämlich mit Genies und Martin. Die werden uns ab 20 Uhr zugeschaltet sein.
Und dann sprechen wir auch noch über queere TV-Serien. Jens Becherer wird uns zugeschaltet sein und wir freuen uns schon.
Habt ihr übrigens selbst queere Lieblingsserien? Dann schreibt uns gerne im Chat und wir geben euren Tipp gerne gegen Ende der Sendung weiter.
Ja, und wir uns während der Live-Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet, verrät euch jetzt der Oliver.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Das gab es schon länger nicht mehr bei uns, dass wir reale Veranstaltungen mit Publikum ankündigen dürfen. Aber es scheint so, als wäre es bald soweit und zwei queere Filmfestivals werden in Freiburg direkt hintereinander an den Start gehen. Am 7. Juni startet die Schwule Filmwoche Freiburg Open Air und bereits eine Woche zuvor finden die 30. Freiburger Lesbenfilmtage statt. Genau genommen am Montag, den 31. Mai 2021 geht's los und ich freue mich nun, Barbara, Isa und Antje von den Lesbenfilmtagen live in unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle aus Freiburg.
Hallo.
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 Ja, hallo, grüßt euch. Ja, wollt ihr euch vielleicht noch ein wenig vorstellen? Wie lange seid ihr schon bei dem Festival dabei und was sind eure Aufgabenbereiche?
Ich fange gerne einfach mal an. Also ich bin Antje und ich bin jetzt im vierten Jahr dabei. Im Grunde genommen teilen wir uns die Aufgaben basisdemokratisch auf, also das Filme raussuchen, Screener anfragen, Filme buchen und betreuen. Das macht jede und daneben gibt es aber eben dann nochmal so Spezialaufgaben, die jede Einzelne hat. Also ich zum Beispiel betreue hauptsächlich den Instagram-Kanal und poste dort. Genau.
Und dann Barbara vielleicht?
Ja, ich bin seit 7 Jahren inzwischen dabei bei den letzten Filmtagen und wie Antje auch meinte gerade, wir machen ja die meisten von uns so alles an Aufgaben und haben dann so ein bisschen Spezialaufgaben und ich habe mich tatsächlich dieses Jahr so ein bisschen spezialisiert auf diese Online-Filmgeschichte, aber dazu später mehr.
Und dann fehlt noch die Isa.
Ja, ich bin seit einem Jahr dabei, also das ist für mich jetzt das erste Festival. Umso mehr freut mich natürlich, dass es jetzt wirklich auch ganz dringend so aussieht, dass wir auch was zeigen können, online ja auf jeden Fall. Und ja, ich bin bei manchen Dingen noch nicht so ganz firm, aber im Moment am Filme aussuchen, am Verleihe anfragen und sowas. Das habe ich jetzt auch schon gemacht.
Ja, nun also scheint es so, als wenn es klappen könnte und ihr könnt am 31. Mai starten, aber anders als sonst. Wie genau wird es in diesem aussehen? Habt ihr da schon genaue Pläne?
Also zum einen ist es so, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal drei verschiedene Spielstätten spielen, wenn man so will. Also zum einen sind wir zum allerersten Mal im Schwarzen Kloster im Open Air, wo wir einfach trotz Hygieneauflagen bis zu 100 Personen pro Vorstellung reinlassen dürfen. Dann sind wir eben wie immer in unserer angestammten Heimspielstätte, dem kommunalen Kino, wo wir leider eben nur 20 Personen pro Vorstellung in den Film lassen können. Und deswegen, und auch weil wir eben bei der Planung die ganze Zeit gar nicht wussten, wie es eigentlich laufen wird, haben wir als drittes dann eben sozusagen eine virtuelle Spielstätte, nämlich das Online-Streaming dieses Jahr.
Also irgendwas klappt auf jeden Fall, wenn nicht sogar alles drei. Ja, wie ist denn mit dem Streaming organisatorisch angedacht, mit den Kinokarten? Wie kann man die Kinokarten bekommen und das Streaming, wie funktioniert das?
Meinst du jetzt Kinokarten nur für das Streaming oder überhaupt Kinokarten?
Beides, generell Kinokarten und eben auch, wie man ans Streaming kommt.
Okay, also wir planen das mit den Tickets diesmal so, dass wenn das stattfindet im Open-Air-Kino, dann läuft der Ticketverkauf online über die Harmonie. Von denen wird ja auch das Schwarze Kloster organisiert. Und zwar das gilt für alle unsere Vorstellungen, also es wird man muss die Karten direkt kaufen für das Schwarze Kloster. Also es sind keine Reservierungen dieses Jahr möglich so. Und das hat eben auch den Hintergrund mit den Hygienemaßnahmen und man muss eben bestimmte Abstände zwischen den Sitzplätzen einhalten und so weiter. Deswegen sind Reservierungen nicht möglich. Und wir bitten zum Beispiel auch die Leute, wenn sie zu mehreren Leuten nebeneinander sitzen wollen, dann soll man sich in der Harmonie oder für die Open-Air-Vorstellungen in einer Ticketbuchung gleich mehrere Tickets kaufen, sonst kann man eben nicht nebeneinander sitzen. Das ist so das eine, eben für die Open-Air-Filme, das läuft über die Harmonie, aber man kann natürlich von unserer Webseite aus, gibt es eine Verlinkung zum Ticketsystem von der Harmonie für das Schwarze Kloster. So viel für die Open-Air-Filme. Wenn es im kommunalen Kino Vorstellungen geben wird, dann gibt es auch da dieses Mal keinen Vorverkauf oder auch keine Reservierungen für Tickets, sondern man kann sich direkt vor jeder Vorstellung Karten vor Ort im kommunalen Kino an der Kasse kaufen. Und für das Streaming, für die Online-Filme, planen wir das so, dass zum einen die Filme während der gesamten Festivalwoche keine festen Spielzeiten haben, sondern die Online-Filme sind immer verfügbar. Kann sich die über eine auch wiederum Verlinkung von unserer Webseite aus, kommt man dann auf so eine Streaming-Plattform, wo man sich circa eine Woche vorher, bevor das Festival losgeht, die Tickets schon kaufen kann, im Sinne von Tickets sichern. Es ist aber in dem Sinn wie so eine Art Vorverkauf, dass man dann halt irgendwie ab dem 31. Mai dann, wenn man ein Ticket für einen Film hat, für einen Online-Film, kann man den ab dem 31. Mai dann schauen.
Ja, ihr feiert ja euer 30. Jubiläum und seid meines Wissens das älteste lesbische Filmfestival Deutschlands, stimmt das?
Ja, das stimmt. Wir sind das älteste noch existierende lesbische Filmfestival in Deutschland. Also es gab immer wieder lesbische Filmfestivals in Deutschland, die sich formiert haben, aber wir sind tatsächlich das Einzige, was es immer noch gibt nach 30 Jahren. Und zum einen sind wir in Deutschland eben das längste und eigentlich auch das Einzige seiner Art, also im Sinne von rein Lesbenfilmfestival. Und wir sind eines von dreien nur in Europa. Also es gibt noch ein anderes Lesbenfilmfestival in Paris und eines in Bologna.
Okay. Ja, und eigentlich sollte das Jubiläum ja letztes Jahr eigentlich stattfinden, aber das wurde ja bekanntlicherweise abgesagt leider. Konntet ihr Ideen und Filme vom letzten Jahr rüber retten oder ist es ein komplett neues Programm dieses Jahr?
Ja, also es freut uns sehr, dass wir vieles, was wir letztes Jahr ins Auge gefasst haben, auch tatsächlich dieses Jahr jetzt realisieren können. Zum einen Filme, wie zum Beispiel Der Honiggarten, sollte eigentlich letztes Jahr schon ins Programm aufgenommen werden, der wird bei uns jetzt dieses Jahr gezeigt werden können, auch Bonnie und Bonnie und zum Beispiel auch der Film Die Uferfrauen. Da wollten letztes Jahr schon die Regisseurin und die Protagonistin des Films kommen und es war alles schon geplant und unter Dach und Fach und wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr die Regisseurin zu uns kommt und wir auch das quasi nachholen können sozusagen.
Ja, schauen wir mal ein bisschen noch weiter ins Programm rein. Ein Film fiel mir sofort ins Auge, weil er mich auch sehr bewegt hat, nämlich Welcome to Czechnia. Den habe ich auch auf der Biennale, glaube ich, gesehen. Mögt ihr darüber was sagen? Was geht's denn da?
Ja, also mich hat er auch, oder ich glaube uns alle wahrscheinlich, hat er auch ganz arg angefasst. Das ist ein Film, der die Situation von LGBT in Tschetschenien beschreibt. wo eben 2017 eine konzertierte Aktion stattgefunden hat zur Verfolgung und Folterung und letztendlich auch Tötung von queeren Menschen, die gezwungen wurden, andere zu outen und zu verraten. Und der Film, oh, ich krieg gerade Gänsehaut, wenn ich das erzähle, der Film begleitet zwei AktivistInnen, die eben queere Menschen außer Landes schaffen. Und was ich auch besonders spannend fand, neben dem Inhalt natürlich, ist, dass dieser Film gedreht wurde mit der Deepfake-Technologie. Das heißt, die ProtagonistInnen sind geschützt, also man sieht nicht die tatsächlichen Gesichter, aber es wird so ein es wird technisch ein Gesicht drüber gelegt, sodass die ZuschauerInnen eben dennoch echte Gesichter scheinbar sehen und dadurch echte Mimik und auch Emotionen viel besser transportiert werden, als wenn man das sonst aus Dokumentationen kennt, wenn Menschen unkenntlich gemacht werden. Das fand ich toll, zumal der Film eben auch einen begleitet, der sich im Laufe des Films tatsächlich dann auch dazu entschließt, an die Öffentlichkeit zu gehen und eine Anzeige zu erstatten gegen das, was ihm widerfahren ist, und man da dann eben auch so diese Auflösung dieser Technik dann und das echte Gesicht hinterher sieht. Das fand ich auch sehr spannend.
Ja, los geht's mit einem anderen Film, und zwar am 31. Mai mit Honiggarten, das Geheimnis der Bienen, ein Film aus Großbritannien. Wieso habt ihr ihn als Eröffnungsfilm gewählt?
Ja, wir wollten ihn eben, wie gesagt, letztes Jahr auch schon zeigen und haben uns überlegt, dass das jetzt ein guter Anlass ist, dass dieser Film das Festival eröffnet. Und es handelt sich dabei um eine Liebesgeschichte in den 1950er Jahren in England, in Schottland, Entschuldigung. Und ja, wir haben gedacht, eine Liebesgeschichte nach dem ganzen Corona kann jetzt gar nicht schaden. Ne?
Klar. Ja, und weiter geht's dann mit Love, Spells and All That aus der Türkei. Die Türkei ist ja in Sachen LGBT kein ganz einfaches Land. Was dürfen wir uns bei dem Film vorstellen? Ist es ein Drama?
Nee, eigentlich ist es gar nicht so sehr ein Drama. Es ist eigentlich keine bedrückende Geschichte, sondern es ist zwar ein sehr ruhig erzählter Film, aber er hat immer wieder ganz verschmitzte Stellen sogar. Und das Besondere ist tatsächlich, weil du ja auch gerade meintest, das LGBT-Thema ist in der Türkei mit Schwierigkeiten behaftet, sage ich mal so. Aber in diesem Film ist tatsächlich das Besondere, die lesbische Liebesgeschichte und die lesbische Sexualität wird wirklich mit einer großen Selbstverständlichkeit und sehr positiv dargestellt und erzählt. Und einfach auch mit einer Leichtigkeit. Und also es ist im Grundton hoffnungsvoller oder fröhlicher Film.
Und dann kommt ein Film, den habt ihr eben schon erwähnt, Uferfrauen, wo es auch die Regisseurin zum Gast gibt. Was für ein Film ist denn das?
Genau, also in dem Film geht es um lesbisches Leben und Lieben in der DDR. Und es werden sechs Frauenschicksale, sechs lesbische Identitäten in der DDR porträtiert. Ja, im Sozialismus war es eben so, dass Lesben natürlich nicht dem erwünschten Bild von Frauen als Mütter, Arbeiterfrauen und Kämpferinnen entsprachen. Und deswegen haben die ein eher unsichtbares Leben geführt und wurden oft auch zu Opfern staatlicher Unterdrückung. Homosexualität war ein Tabu und hat die Frauen eben auch sehr zu Ausgegrenzten gemacht, die sich dann immer so zwischen Anpassung und Auflehnung bewegt haben. Also wirklich so zwischen zwei Ufern, kann man eigentlich sagen, dem eigenen und dem angepassten. Ja, und das ist ein sehr spannender Film und wir sind total froh, dass wir jetzt letztendlich da sogar eine Gästin dabei haben in live und real. Das kennt man ja schon gar nicht mehr jetzt.
Ja, stimmt. Ja, und ein weiterer deutschsprachiger Film ist Cocon mit recht hochgradiger Besetzung. Um was geht's denn in Cocon?
In Cocon geht's, wie der Name es schon so ein bisschen andeutet, um eine Geschichte einer Metamorphose, wenn wir es mal so nennen. Also dieses Schmetterlingsthema von der Raupe über den Cocon und dann zum Imago, das wird quasi filmisch dargestellt auf Neudeutsch Coming of Age. Die Hauptfigur Nora ist eben 14 Jahre alt und entdeckt sich und das Leben, wenn man es mal so großspurig ausdrücken will.
Ja, und der Abschlussfilm im Schwarzen Kloster, nicht der letzte an sich, aber Schwarzes Kloster war immerhin Golden Globe nominiert und Oscar nominiert. Er heißt Dö, wir beide. Er ging in Frankreich ins Rennen, erneut hochkarätig besetzt mit Barbara Sukowa und Martine Chevalier. Den Oscar gab es zwar nicht, aber dafür viele andere Preise, wie zum Beispiel den César. Was erwartet uns da?
Ja, es erwartet uns die Geschichte von Meadow und Nina. Das sind zwei ältere Damen, die leben als Nachbarinnen Tür an Tür. Und sie sind aber insgeheim schon seit vielen Jahrzehnten ein Paar. Und die erwachsenen Kinder von Meadow, die wissen davon gar nichts. Und ihr ehemaliger Mann ist inzwischen verstorben. Also sie war auch dort schon mit der Nina quasi liiert. Und die beiden wollen sich eigentlich jetzt nach Rom absetzen, aber so weit kommt es nicht, weil es kommt eine Krankheit dazwischen. Und wie reagiert jetzt die Familie da drauf? Also es zeigt eindrücklich mit den beiden hochkarätigen Schauspielerinnen, welchen Preis auch eine Lebenslüge haben kann.
Mhm. Ja, und es gibt dann noch ein Kurzfilmprogramm und es gibt noch im Kommunalen Kino noch vier weitere Filme. Die Zeit rennt jetzt ein bisschen weg, aber vielleicht kurz aufzählen, was gibt es denn noch für als weitere Filme im Kommunalen Kino?
An Filmen, die wir bisher noch nicht genannt haben, da wäre noch sozusagen eine Dokumentation, Petite Fille aus Frankreich, also kleines Mädchen auf Deutsch übersetzt. Das ist eine Dokumentation über ein Transkind. Frankreich, dann zeigen wir einen weiteren deutschen Spielfilm, Bonnie und Bonnie. Dann haben wir noch die Dokumentation Das Wunder von Taipei. Da geht es um Fußball.
Ah, okay.
Und ansonsten wäre noch zu nennen Baby Jane aus Finnland. Also wir sind überhaupt sehr vielseitig, auch nicht nur in den Geschichten, die wir in unseren Filmen zeigen, sondern auch wir sind sehr international. Also,
Und es gibt eben noch besagtes Kurzfilmprogramm. Hier konkurrieren gleich 7 Filme um die goldene Kurzfilm-Tanner. Wie kommt der Name Tanner zustande als Preis?
Ja, das ist tatsächlich ganz lustig, weil es gab vor einigen Jahren, das war noch lange vor meiner und unserer Zeit, bei den letzten Filmtagen wurde mal die goldene Tanne verliehen. In Anlehnung an den Schwarzwald und unsere Lage hier war das damals sehr passend. Und dann haben wir uns 2015 für das 25-jährige Jubiläum das eben wieder organisiert. Und wir wollten halt einen Publikumspreis tatsächlich etablieren. Haben wir halt drüber gesprochen, dass es früher diese Tanne gab und so. Und dann haben wir das einfach mal so ein paar, haben uns halt überlegt, wie können wir den Filmpreis nennen, haben uns so ein paar Namen aufgeschrieben, unter anderem eben auch die Goldene Tanne. Und dann hat sich tatsächlich eine von uns verschrieben und hat geschrieben Goldene Tanna. Und dann haben wir uns so überlegt und dann haben wir gedacht, so, das klingt eigentlich sogar viel schöner, weil das hat auch was, also Tanna ist ja trotzdem noch so sozusagen so ein bisschen so die Anlehnung an den Schwarzwald, aber es ist vor allem, es klingt wie ein Vorname, wie ein weiblicher Vorname. Das fanden wir da passend für unseren Filmpreis und deswegen gibt es seit 5 Jahren beziehungsweise 6 Jahren, 5 Festivaljahren jetzt eben die Goldene Tanna und die übrigen für Langfilme gibt es eine Goldene Tanna pro Festival und für die Kurzfilme wird der
Ja, jetzt sind wir schon leider am Ende unseres Gesprächs, aber noch ganz kurz müssen wir noch kurz erwähnen, wie kann man sich informieren? Habt ihr ein Programmheft, habt ihr Webseite?
Genau, also der zentrale Einstiegspunkt ist sozusagen auf unserer Website, da sind alle Infos hinterlegt, da ist das Programm hinterlegt, da ist auch dann der Einstieg zum Online-Streaming und ansonsten informieren wir natürlich tagesaktuell, ne, Schwarzes Kloster, Wetter, weiß man ja auch nicht genau. informieren wir tagesaktuell auch auf Facebook und Instagram.
Ja, vielen Dank euch dreien, dass ihr uns heute Abend das Programm der 30. Freiburger Lesbenfilmtage vorgestellt habt. Nun wünschen wir euch natürlich, dass das Ganze auch stattfinden kann und dass ihr eine ganz tolle Woche haben werdet.
Danke.
Ja, und im Anschluss hören wir noch den Song Ski. Weshalb hat es einen Bezug zu eurem Festival?
Ja, das Ski ist tatsächlich aus dem wunderschönen Soundtrack von dem Film Cocon, den ich eben schon kurz beschrieben hatte. Und wir fanden das sehr stimmig, dieses Lied. Und das begleitet uns einfach auch schon länger. Und dann haben wir es in den Film entdeckt und deswegen finden wir das jetzt sehr passend für unsere Wunschmusik.
Alles klar, dann hören wir den Song jetzt. Und das waren Antje, Isa und Barbara von den Freiburger Westen-Filmtagen. Schönen Abend euch noch.
Ja,
Danke. Tschüss. Ja, der Jubel ist berechtigt. Die 30. Freiburger Lesbenfilmtage, die finden schon mal statt. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist mit dem ältesten noch existierenden schwulen Filmfestival Deutschlands, der schwulen Filmwoche dieses Jahr? Das möchte ich ja fragen bei Genise und Martin, die uns nun live zugeschaltet sind. Herzlich willkommen erneut bei der schwulen Welle aus Freiburg, Genise und Martin.
Hallo.
Hallo.
Ja, Martin, die letzten Filmtage haben vorgelegt. Legt ihr nach?
Natürlich legen wir nach. Was für eine Frage. Ja, also nein, ja, wir legen nach. Wir fangen, also jetzt haben wir mehr oder weniger die Zusage bekommen und wir drücken die Daumen, dass es dabei bleibt. Wir fangen am 7.6. legen wir los und dann bis zum 13.6. haben wir, wie viele Tage sind das? Sieben Tage, an denen wir was zeigen dürfen.
Und das ist nun der dritte Anlauf, ein Festival zu beginnen, oder?
Ja, das ist unser dritter Anlauf, jetzt also dieses Festival zu machen.
Traumatisch, genau. Langsam schon, ne?
Ja, was heißt ja, so wie halt alles im Moment vielleicht ein bisschen traumatisch ist, aber ja, es ist das dritte. Letztes Jahr im Mai ist es ausgefallen und dann wollten wir im Dezember nochmal was versuchen, wo es mal eine Zeit lang auch, wir dachten, dass es ging und dann kam der zweite Lockdown und dann fiel das auch flach. Aber jetzt stehen die Zeichen gut, dass wir was machen können.
Ja, und wie und wo wird denn die Schwule Filmwoche Freiburg stattfinden? Was könnt ihr schon sagen? Das angestammte Kino Kandlow ist dieses Jahr wohl noch nicht dabei, oder?
Genau, so dieses Jahr machen wir ein bisschen anders. Machen wir ein Open-Air-Kino im Schwarzen Kloster. Und ja, so ein bisschen was, ja, wie wir letzten Filmtagen auch gesagt haben, wir werden das draußen machen und wir werden das, alle unsere Informationen auch auf der Webseite, so es ist so beim Open Air müssen wir gucken, wie das Wetter ist. Und genau, leider ist das Kino Kandlow dann noch geschlossen, so deswegen müssen wir dann eine Alternative suchen.
Wer kann alles zum Filme gucken kommen? Gibt es da irgendwelche Bedingungen?
Also der Stand heute, muss man jetzt mal so sagen, ist, dass die sogenannten 3Gs kommen dürfen, also alle, die geimpft sind, komplett geimpft, also 2 Wochen nach der zweiten Impfung, die einen tagesaktuellen Test haben oder die genesen sind von Corona. Das ist im Moment der Stand der Dinge. Es kann sich vielleicht in 2 Wochen auch nochmal geändert haben, deswegen müsste man da dann nochmal auf die tagesaktuelle Presse achten. Aber im Moment sieht es so wohl aus.
Ja, nun aber zu dem Programm. Was wird es denn zu sehen sein? Wollt ihr das Programm mal ein bisschen vorstellen, vielleicht der Reihenfolge nach?
Sehr gerne.
Ja, gerne. So, wir haben so wie jedes Jahr alles Mögliche an Filmen und wir beginnen am 7.6. Mit einem sehr schönen Film, so sehr sommerlich. Aber wir gehen ein bisschen in der Vergangenheit. Das ist der Film Firma 85 von François Ozon. Und das ist eine sehr schöne Geschichte von 2 Jugendlichen. So, ist ein Coming-of-Age-Film in der Normandie. Und es geht um die Beziehung, Liebesbeziehung, Sommerliebe von Alexis und David. Und der Film ist, fanden wir sehr klasse als Eröffnungsfilm und auch ein bisschen so, das Festival findet dieses Jahr im Juni statt, so ein bisschen dieses Sommerfeeling und ja, das ist ein sehr schöner Film am 7.6. Und genau, und am 8. haben wir einen deutschen Film, Futur 3 von Faraz Shariat. Das ist auch so ein sehr aktueller Film. So, es geht um 2 Themen, die gerade sehr aktuell sind. So, einerseits ist es gibt eine schwule Geschichte, aber es ist auch das Thema Flüchtlinge und Migration auch im Vordergrund. Und dazu, es geht um Paris, ein iranisch-deutscher junger Mann, der lebt offen schwul. Und er muss dann Sozialstunden ableisten. Und da wird er Amon und seine Schwester Banafsche kennenlernen. Und da entwickelt sich eine sehr schöne Freundschaft, auch eine Liebesgeschichte. Und es ist sehr aktuell, weil gerade diese 2 Themen dann da thematisiert werden und zeigt auch ein bisschen, dass alles so ein bisschen anders sein kann. Genau. Und am 9., unser dritter Tag, haben wir den Film Charlatan von Agnieszka Holland. Da gehen wir wieder in der Vergangenheit, in den 50ern. Und der Film basiert sich auf die wahre Begebenheit von einem tschechischen Heiler namens Jan Makalošet, wenn ich das richtig so ausspreche. Und da geht es um seine unkonventionellen Methoden, Menschen zu heilen, aber auch gibt es eine homosexuelle, eine schwule Geschichte, die auch eine sehr wichtige Rolle hat. Und der Film befasst sich mit beiden Themen, mit der Beruf des Heilers und auch diese Liebesgeschichte in den 50er Jahren. Mhm. Und wie gesagt, in Tschechien. Und dieser Film hat auch dort sehr viele Preise gewonnen. Und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Film zeigen können.
Mhm. Genau. Dann geht es am Donnerstag mit einer Deutschland-Premiere weiter. Oh. Da zeigen wir Zikada von Matthew Pfeiffer und Kieran Mulcair. Der erzählt die Geschichte von Ben und Sam, die sich kennen und lieben lernen und die aber ein Päckchen aus der Vergangenheit mit in die Beziehung bringen und das auch gemeinsam verarbeiten. Es ist ein ernster Film, aber ein sehr, sehr schöner Film und unglaublich schön erzählt. Mhm. Dann haben wir am Freitag den neuen Film von Xavier Dolan, Matthias und Maxime, oder vielleicht auch muss man das Französische aussprechen, ich weiß es nicht genau. Und ja, es ist halt ein bisschen ein typischer Dolan-Film, zwei Freunde, die einen Film drehen oder bei einem Filmprojekt mitmachen und während des Drehs kommt es zwischen den beiden zu einem Kuss und danach ändert sich für beide etwas in ihrer Beziehung und mehr will ich da noch nicht verraten, aber es ist auf alle Fälle nichts mehr wie vorher und ist auch ein sehr, sehr sehenswerter Film. Und dann haben wir am Samstag noch was Sommerliches wieder, wie schon unser erster Film, diesmal aber auch noch ein bisschen heiterer, sag ich mal, der heißt, oh Gott, Italian, Croce e Delice.
Klingt doch immer gut.
Ja, okay, gut. Im Englischen wird er Amore al Dente genannt, auch nicht besser, ein fast gewöhnlicher Sommer. Da geht es um zwei Familien, die sich in einem Sommerhaus in Italien treffen und jeweils das Familienoberhaupt die jeweiligen Familienoberhäupter enthüllen dann ihrer Familie, dass sie sie alle eingeladen haben, weil die beiden heiraten wollen. Und das gibt dann diverse Verwirrungen. Und also da in diesem Fall sind mal die Kinder spießiger als die Eltern. Und es ist aber ein sehr, sehr leichter, sehr sommerlicher, sehr schöner, auch manchmal ein bisschen melancholischer Film, aber doch ein sehr, sehr schöner Film. Also das lohnt sich auch auf alle Fälle. Ja, und dann enden wir natürlich am Sonntag wieder mit unserem Kurzfilmprogramm.
Das große Finale.
Genau. Und also falls sich die Leute wundern, warum wir diesmal alle Filme jetzt aufzählen, wir haben natürlich weniger Filme, weil wir jeweils pro Tag, da wir Open Air sind, auch nur einen Film zeigen können.
Genau, sonst haben wir ja gar nicht Zeit, alles aufzuzählen. Dann sind wir 20 Filme oder sowas.
Genau.
Ja, und es ist ja Sommer, es ist Open Air. Wann starten denn die Filme und wie kommt man an Tickets?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Ja, also die Filme beginnen jeweils um 22 Uhr, wenn es da schon dunkel genug ist, aber das ist der Plan. 22 Uhr starten die Vorstellungen. Genau, und Tickets gibt's im Moment, auch das ist wieder eine Aussage, wo ich sage, jetzt Stand heute gibt es nur online. Also da muss man übers Kino Friedrichsbau online bestellen.
Mhm. Und wichtig, wollte ich noch kurz sagen, ab 9:30 beginnt die Zulassung, so nur damit wir genug Zeit haben und alles so, ja, genau. Mit Zeit alles sitzen können und kein Problem gibt mit dem Abstand.
Mhm. Ja, und habt ihr, obwohl das Programm jetzt ja nicht so lang ist, aber habt ihr trotzdem jeweils so ein Lieblingsfilmprogramm oder einen Film, auf den ihr euch ganz besonders freut?
Ich finde es sehr, sehr schön, Sommer 85. Mhm. Ich habe den Film gesehen, sehr genossen. Ich dachte, das ist der perfekte Film für die Filmwoche. Mhm. Und gerade so jetzt im Juni und ich muss sagen, jetzt ist es gerade so regnerisch ist und nicht so schön und warm, dann freue ich mich sehr auf diesen Film eigentlich.
Und ja, ich muss mich fast dem anschließen, weil das auch mein Favorit ist von den Filmen, weil der wirklich, der ist sehr nostalgisch. Ich muss auch dazu geben, dass ich im Sommer 85 genauso alt war, glaube ich, wie der Hauptdarsteller und nicht genau dasselbe erlebt habt, aber ja, also ich fühlte mich an vielen Stellen an meine eigene Kindheit erinnert. Und deswegen finde ich den wirklich auch sehr, sehr lohnenswert.
Ja, ich habe auch noch einen Tipp vielleicht zu nachtragen, weil ich habe auch ein paar ja gesehen und Scharlatan, muss ich auch sagen, war auch ein ganz, ganz toller Film aus Tschechien, der hat mich echt begeistert, war eine richtig schöne, große Geschichte und auch historisch sehr, sehr interessant. Also den kann ich auch noch von meiner Seite aus sehr empfehlen.
Ja.
Ja, Janice und Martin, herzlichen Dank erstmal, dass ihr uns heute hier exklusiv berichtet habt, was ab dem 7. Juni hoffentlich dann im Innenhof des Schwarzen Klosters zu Freiburg zu sehen sein wird.
Jawohl, Daumen drücken.
Ja, genau, wir wünschen uns, dass das alles klappt und dass der Sommer auch ein bisschen mitspielt, natürlich dann zusätzlich, nicht nur Corona, auch der Sommer muss ja mitspielen. Also toi, toi, toi erstmal.
Ja,
vielen Dank.
Ja, und zum Abschluss aber noch eine ganz andere Frage. Gleich sprechen wir nämlich hier über queere TV-Serien. Habt ihr selbst Lieblings-TV-Serien mit queeren Handlungssträngen oder gar einen heißen Tipp für uns?
Also, es gibt einen ganz heißen Tipp. Das läuft gerade in der ARD-Mediathek. Das ist eine fünfteilige Serie, die heißt All You Need. Und das ist die erste Serie, kann man sagen, im deutschen Fernsehen, die ausschließlich schwule Charaktere als Hauptpersonen hat und auch nur Themen hat. Ist so ein bisschen auch wie Queer as Folk, so in die Richtung geht. Ist aber sehr, sehr gut gemacht und kann man angucken.
Ja, den kann man anschließen, den fand ich auch toll, ja.
Ja, genau. Und sonst, falls jemand noch einen Anschluss zur Filmwoche, es gibt auch die Stadtgeschichten von Maupang auch als Serie. Das die stimmt. Alten und die neuen, die sind auch sehr schön und hat ein bisschen einen Bezug auf damals, als wir die Doku von Amistad Maupang gezeigt haben.
Ja. Mhm. Und noch, wenn ich noch was, ich meine auch, das geht erst im Juni nach der Filmwoche los, kommt die vierte Staffel von Elite, das ist eine spanische Serie und die hat auch eine sehr tolle, schwule Handlung dabei.
Und ist sehr, sehr spannend, ja, das kann man echt
sagen. Und ist außerdem noch sehr, sehr spannend.
Genau, muss ich ruhig sagen, ja. Ja, super, da haben wir schon einige Tipps mitgeschrieben hier und
sehr gerne.
Ja, nochmal vielen Dank, das waren Janice und Martin von der Schwulen Filmwoche Freiburg. Die Schwule Filmwoche findet hopefully vom 7. bis einschließlich 13. Juni 2021 im Rahmen des Sommernachtskinos im Innenhof des Schwarzen Klosters statt. Infos der Filmwoche findet ihr unter www.schwule-filmwoche.de.
Hier der Schwule Welle ESC-Ticker von Donnerstag, 20. Mai 2021. Lange wurde ein Geheimnis draus gemacht. Wird Flo Rida für San Marino mit auf der Bühne stehen? Nachdem der amerikanische Rapper im offiziellen Musikvideo des sanmarinischen Beitrags Adrenaline zu sehen und zu hören war, wurde spekuliert, ob er auch in Rotterdam mit Zen Hit auf der Bühne stehen wird. Doch weder bei den Proben noch auf dem türkisenen Teppich am letzten Sonntag ward er gesehen. Zen-Hit reagierte auf die Frage, ob Flo Rida denn mit ihr auftreten würde, ausweichend. Bei den gestrigen Generalproben wurde das Geheimnis nun gelüftet. Ja, wir werden Flo Rida auf der Bühne sehen und hören. Die EBU hatte entschieden, dass San Marino die Proben mit einem Ersatzkünstler bestreiten darf, unter der Voraussetzung, dass er spätestens zu den Generalproben dazustößt. So ist es geschehen und wir konnten gestern Zen-Hit featuring Flo Rida beim zweiten Jury-Semi sehen. San Marino eröffnet heute Abend kurz nach unserer Sendung mit der Startnummer 1 das zweite Semifinale. Leider nicht live auf der Bühne sehen heute Abend werden wir Dathi og Gagnamagnith aus Island. Die werden ihren eigenen Auftritt aus dem Hotelzimmer beobachten müssen. Bereits am Sonntag gab es einen positiven Schnelltest innerhalb der isländischen Delegation, weswegen sie in Isolation gehen mussten und auch nicht am türkisenen Teppich teilnehmen konnten. Nachdem die gesamte Delegation PCR-Tests unterzogen wurde, hat sich die Covid-Diagnose bei einem der Mitglieder von Gagnamagnith bestätigt. Damit können sie weder am zweiten Halbfinale noch gegebenenfalls am Finale live auftreten. Stattdessen wird die Aufzeichnung der zweiten Probe gezeigt werden, die in Staging und Choreografie dem geplanten Auftritt entsprechen soll. Statt vom Green Room werden sie von ihrem Hotelzimmer aus zugeschaltet werden.
Johan Sigurðsson, derjenige Künstler, der positiv getestet wurde, hat sich inzwischen in einem emotionalen Videopost an seine Fans gewandt. Er wird das weitere ESC-Geschehen ohne seine Bandkolleginnen alleine in seinem Hotelzimmer verfolgen müssen. Ebenfalls vorbei ist das Live-ESC-Erlebnis für den ESC-Sieger von 2019, Duncan Lawrence. Neben kleineren Auftritten in den Halbfinals war Duncan auch als Interval-Act im Finale vorgesehen. Am Montag wurde er noch negativ getestet und konnte somit an den Proben und in der Show zum ersten Halbfinale teilnehmen. Heute wurde bekannt gegeben, dass er nach leichten Symptomen gestern getestet wurde, was zu einem positiven Testergebnis geführt hat. Aufgrund der nun angeordneten Isolation von 7 Tagen fällt er nun für alle weiteren Live-Auftritte aus. Die EBU gab jedoch bekannt, dass er trotzdem in der Finalshow integriert sein wird. Integriert wurde auch ein besonderer Background-Sänger beim deutschen Auftritt. Wie Hendrik in einer Pressekonferenz heute Nachmittag verriet, ist sein Freund bei seinem Auftritt zu hören. Während Jendrik gegen Ende seines Songs einen Sprechpart hat, singt sein Freund die Liedzeilen weiter. Möglich wurde das durch eine Regeländerung für dieses Jahr, mit der die EBU erst und vielleicht einmalig erlaubt, dass der Background-Gesang vom Band kommen darf. Für Jendrik ist es aber die Möglichkeit, dass trotz strenger Corona-Regeln sein Freund trotzdem wenigstens ein bisschen in Rotterdam dabei sein kann. Bei derselben Gelegenheit versprach Jendrik, beim Finale am Samstag wie ein Engel zu singen, nachdem die vielen Proben wohl ziemlich anstrengend waren. Wer als Fan schon öfter beim Eurovision Song Contest dabei war, kennt es bereits. Das Eurovision Village, das in der ausrichtenden Stadt auf einem öffentlichen Platz errichtet wird und mit Bühnenshows, Verkaufsständen und weiteren Aktionen die Bevölkerung mit in die Eurovision-Welt nimmt. Corona hat es möglich gemacht, dass jetzt jeder das Eurovision Village besuchen kann, egal wo er ist. In diesem Jahr wurde es nämlich virtuell errichtet. Besucht dazu die Webseite eurovisionvillage.com. Das war der Eurovision-Ticker. Und vergesst nicht, nach unserer Sendung beginnt das zweite Semifinale des Eurovision Song Contest 2021. Mit dabei unter anderem die Schweiz. Zu sehen auf One, SRF2 und eurovision.de.
Im Vorfeld habe ich den Dieter gefragt, wie er denn die erste Staffel von Love, Victor fand und ob er sich auf die zweite freut.
Hallo zusammen. Ja, eine gute Frage, Hartmut. Du hattest mich ja schon vor ein paar Wochen gefragt, als Love Victor gerade mit 2 Folgen gestartet war, wie ich die Serie finde. Jetzt sind alle 10 Folgen der ersten Staffel beim Mäuse Streaming Kanal verfügbar und man kann sie hintereinander wegsuchten. Was ich ausdrücklich empfehle. Denn nicht nur, weil es eine klasse Serie ist mit ausgesucht guten Schauspielern, sondern auch, weil Victors Geschichte in der Schule ja ziemlich lange braucht, bis sie schwulmäßig in Fahrt kommt. Und auf sein Coming-out vor seiner Latino-Familie muss man auch gefühlt ewig warten. Aber dann, hey, man hört, dass es am 11. Juni in die 2. Staffel gehen soll. Ich bin dabei. Hoffentlich auch Michael Cimino als Victor Salazar und George Sears als seine Flamme Benji und auch Anthony Turpo als der sympathische Sidekick Felix. Love, Simon, der Kinofilm, diente ja der Serie Love, Victor als Vorlage, um eine neue Geschichte zu entspinnen. Werden in Staffel 2 jetzt gänzlich neue Figuren geschaffen oder geht's mit denen aus Staffel 1 weiter? Ich hoffe ja auf Letzteres.
Love, Victor ist eine der aktuellen queeren TV-Serien und ist derzeit sehr angesagt. Am 11. Juni startet in den USA Staffel 2. Nur eine Woche später wird sie bei uns bei Disney zu streamen sein. Und auch die Öffentlich-Rechtlichen haben mit All You Need eine queere Serie in den Ring geworfen. Wir wollen das Thema mal etwas vertiefen mit einem Serienexperten, der uns nun live zugeschaltet ist. Es ist Jens Becherer und ihn begrüße ich nun bei der Schwulenwelle. Hallo Jens.
Grüß dich, Hartmut. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darauf gefreut.
Ja, wir freuen uns auch total. Und wir haben schon so oft über Serien geplaudert im Privaten. Dachte, das muss einfach mal sein.
Absolut, absolut. Ich finde es auch eine super Sendung bisher. Ich habe die sehr aufgeregt verfolgt, weil ich total spannend fand. Auch gerade diese ESC-Einschnitte waren noch echt noch mal ein paar Dinge dabei, die ich gar nicht wusste. Also es war bis jetzt eine sehr, sehr unterhaltsame Sendung. Ich hoffe, ich crashe die nicht und die Sendung bleibt so.
Das glaube ich nicht. Dass das. Ja, vielen Dank. Ja, Love, Victor ist einer wenigen Serien, die du, glaube ich, nicht gesehen hast. Aber Dieter hat es ja gerade schon ein bisschen vorgestellt.
Noch nicht, genau.
Aber ich kann sie dir sehr ans Herz legen.
Ja, sie ist auf der Liste auch ganz oben. Aber im Moment läuft ja recht viel wieder an Serien an. Und es ist ja nicht nur die Schwulen-Serie, die ich mag, sondern auch viele anderen. Von dem her ist aktuell, finde ich, schwierig, dass man bei allen Serien auf dem neuesten Stand bleibt. Aber Ich habe sie mir auf die Liste ganz oben gesetzt.
Ja, aber es geht mir genauso gerade. Also momentan, ich habe auch einige Serien, die laufen so ein bisschen und ich fange sie mal an, dann schaffe ich es nicht zu Ende zu gucken. Und aber eigentlich finde ich alle ganz spannend, ist ganz schlimm.
Ja, schaust du da auch alte zwischen rein oder schaust du nur neue oder wechselst du auch ein bisschen ab?
Es wechselt ein bisschen, aber momentan durch den Lockdown habe ich dann doch viel neue auch gemacht, weil ich dachte, jetzt habe ich auch die Zeit, ein bisschen zu gucken. Leider, aber es war dann ganz gut für die Serien. Habe auch Game of Thrones mal endlich mal durchgeguckt, was ich
Hast du geschafft, echt?
Ja, ich habe es geschafft, ja doch.
Oh, klasse.
Das habe ich vorher nie richtig geschafft irgendwie. Ich bin immer hängen geblieben, weil ich da wieder mal zwei Wochen Pause gemacht habe und so weiter.
Okay.
Ja, und eine Serie, die ja auch in den Ring geworfen wurde, neben Love Victor ganz neu, ist ja All You Need. Die hast du gesehen, ne?
Oh, die habe ich gesehen und wirklich an einem, also wirklich an einem Stück verschlungen. Das war vorletzten Sonntag, ich glaube ein paar Tage, nachdem sie draußen war. Habe sie total verschlungen und fand, also ich muss sagen, ich finde sie sehr, sehr gut. Ich finde sie sehr öffentlich-rechtlich mutig, würde ich mal sagen. Es kommt mir so ein bisschen vor, als springt man gerade ein bisschen auf den Serientrend drauf. Es hätte auch gut sein können, dass diese ganze Serie eigentlich nur eine Komödie war, die mit 120 Minuten vielleicht noch ein paar Verlängerungen drin hat, aber eigentlich ist doch wirklich eine, es hätte auch genauso können ein guter Film sein, aber somit war es jetzt eine Serie, die auf 5 Teile verteilt war. Von dem her bin ich dann auch ein bisschen hin und her gerissen, ob man nicht einfach auf den schwulen Serientrend aufhüpfte und einfach mal sagte, Mensch, wir sind öffentlich-rechtlich, wir machen jetzt eine schwule Serie. Dabei war es vielleicht irgendeine, irgendeine Komödie, die man noch in der Schublade hatte. Möchte ich jetzt nicht unterstellen. Hat mir aber manchmal so ein bisschen den Anschein gehabt.
Aber Sie haben, glaube ich, von vornherein ein bisschen so berechnet, dass es dann wo weitergehen soll. Also man wollte nicht verraten, wie es endet, aber am Ende so irgendwie, da schreit es nach einer Fortsetzung, ne?
Ja, einfach eine Fortsetzung. Man hat es gehofft, dass es nicht passiert. Man hat gehofft, dass das Flittchen nicht den schönen isländischen Verschnitt oder norwegischen Verschnitt abbekommt. Und doch ist dann passiert. Und das war, ich wusste nicht recht, was ich davon halten soll. Aber es war sehr unterhaltsam. Man hat sich doch in der einen oder anderen Situation wiedergefunden.
Ja, und sind ja auch da reale Orte hier auch drin dabei, wie da so The Boiler dabei und verschiedene andere. Schwutz ist, glaube ich, mitzusehen und so. Also man sieht sehr viel von Berlin auch so zwischendrin mal.
Absolut, stimmt. Also, genau, das ich finde, das ist ja immer ganz spannend. Das ist aber auch, wenn ich einen Tatort schaue und ich sehe den Stuttgarter Tatort und ich dachte auch, Mensch, in dem an dem Hotelzimmer warst du auch schon oder in dem, keine Ahnung, in dem Stadtteil warst du auch schon unterwegs, dann finde ich es schon als witzig, wenn man dann so ein bisschen Berührungspunkte hat und wo man sich dann gleich wiederfindet. Und wahrscheinlich du auch zu den einschlägigen Berliner Szene-Etablissements, oder lieber Hartmut? Oder
ja, doch, das eine oder andere kam mir bekannt vor. Ich muss gestehen, da war ich auch schon mal.
Ja. So kommt alles ans Tageslicht, ne?
Ja, jetzt muss ich gestehen, ja.
Wie hat sie dir denn gefallen, die Serie?
Mir hat sie ganz gut gefallen. Eigentlich, ich habe es auch in einem Tag durchgeschaut. Am Karfreitag.
Hartmut, was rutschst du gerade?
Ja, es war Karfreitag und ich glaube, ich weiß auch nicht. Mir hat es ja auch sehr, sehr gut gefallen. Insgesamt, ich war froh, dass überhaupt so eine rein queere Sendung mal produziert wird von der ARD. Bisschen schade, dass es ein bisschen versteckt ist, ein klein wenig, ne? So ein bisschen in der Mediathek eigentlich so ein bisschen. Aber mir hat's, ich war sehr angetan und von der Machart, von den Schauspielern auch insgesamt. Und ich finde, das queere Leben kam ganz gut rüber. Waren sehr viele Aspekte, die da eingebaut wurden. Ja, nicht nur das Queere, sondern es ging auch um die Hautfarbe des einen und viele andere Dinge noch. Das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend gemacht.
Weil ich finde, da muss man ein bisschen auch die Öffentlich-Rechtlichen schützen, weil ich finde auch RTL, wo ja anscheinend ein wenig mutiger war, hat ja, wo sie die erste Prinz Charming-Staffel gestartet haben, haben sie auch direkt auf TV Now gesetzt, auf deren Mediathek und auch erstmal abzuwarten, wie kommt es an, wie schwul ist das Publikum von RTL oder von Mainstream-Unterhaltung, dass man es dann auch später mal auf Vox abspielt. Also ich denke, die Vorgehensweise ist gängig geworden, dass man erstmal gewisse Formate in den Mediatheken testet und schaut, wie die Abrufzahlen sind. Also nicht umsonst, deshalb wurde ja auch Verbotene Liebe wieder gestartet, weil die Abrufzahlen in den entsprechenden Portalen so hoch waren. Deshalb hat man gesagt, man legt eine Serie nach. Also ich finde, es ist ganz legitim, heute erstmal in Mediatheken die Abrufzahlen zu beobachten, bevor man vielleicht etwas in Serie schickt. Ne?
Das stimmt natürlich, ja. Ja, eine der Urserien übrigens, die es ja auch im queeren Bereich gibt, also die wirklich auch rein queer waren, war eine Serie, die wird uns gleich die Betty Barbecue noch ein bisschen näher bringen. Oh. Die habe ich eigentlich auch befragt. Die kennst du ja auch, ne?
Flüchtig.
Natürlich.
Ja, schön. Okay.
Da wollen wir mal gucken, was die Betty Barbecue uns da vor die Tür geworfen hat.
Gerne.
Natürlich haben wir auch die bezaubernde Betty Barbecue gefragt, was ihre Lieblingsserie ist.
Ich fand ja damals Queer as Folk richtig toll. Da geht's um fünf schwule Männer in Pittsburgh und was die alles so erleben. Ich habe auch erst später erfahren, dass das eigentlich ein Remake einer britischen Serie ist. Und für mich damals war eigentlich toll, dass das so die erste wirklich queere Serie, bei der es nur um schwule Lebenswirklichkeiten ging, im Free-TV war. Nämlich damals auf Pro7, also nicht irgendwie auf VHS oder irgendwas, sondern direkt am Abend auf Pro7. Und ich habe mich da in so vielen Geschichten, die die Charaktere dort erlebt haben, auch wiedergefunden und konnte richtig mich in die Serie einfinden und mitleben, lachen, weinen und freuen. Und so habe ich da auch noch viele Jahre später, ist immerhin 2005, dass die Serie endete, noch ganz, ganz schöne Erinnerungen daran.
Ja, Queer as Folk, Jens, ne? Das ist auch eigentlich ein Muss, oder?
Absolut. Und da geht mir auch das Herz auf, vor allem auch, wenn ich die Musik im Hintergrund höre, weil ich weiß noch, wo die Serie an den Start ging. Das waren auch so meine ersten 5 DVD-Boxen. Die gab es relativ zügig, also die amerikanische Version. Mhm. Und dann gab es aber auch sehr schnell die ganzen Soundtracks dazu. Mhm. Und da war ja dieses damals das Babylon, dieser verruchte, geile Club, wo dann genau. Entsprechende Tanzszenen drin waren. Und da fand ich, war eine unglaublich gute, so diese Disco, Europop, Musik permanent im Hintergrund. Und ich habe mich, weiß nicht, über was ich mich mehr gefreut habe, ob ich mich über die neue Staffel als die DVDs rauskamen oder ob ich mich dann über die Musik gefreut habe, weil die waren mindestens immer genauso gut und ich habe auch alle Soundtracks da fleißig gekauft.
Ah ja, ich auch. Die liegen bei mir auch daheim.
Ja, die waren super, oder?
Ja, genau.
Waren total toll.
Ja. Bist du über die amerikanische Serie reingerutscht oder hast du die erste englische gesehen?
Ich habe auch wirklich ähnliche Bette. Ich bin auch über die amerikanische reingerutscht und habe dann auch alle 5 Staffeln auch verfolgt. Und man wollte natürlich sehen, wie es mit Brian und, wie heißt der Kleine? Brian und
Justin.
Justin, genau. Mhm. Diese Brian und Justin Etappe oder dieses entsprechende Gemächtnis oder zwischen diesen beiden, da war ja schon spannend und wollte man ja wissen, wie es weitergeht, ob Brian endlich zu seinem Justin steht und so. Aber es war auch meine erste schwule Serie. Und auch, ich muss sagen, die einzige, ich würde mal sagen, klassisch richtig schwule Serie, die mich auch wirklich ein bisschen gefesselt hat. Also war total spannend, fand super und fand auch die Storys gut. Und wie es Betty gesagt hat, man hat ja so viele verschiedene Charaktereigenschaften und Verhaltensmuster und Szenen gesehen, wo man sich natürlich selbst als schwuler Mann immer sofort wieder in die entsprechenden eigenen Geschichten reindenkt. Also ich kann doch nicht zu viel verraten, aber es gab schon einige Dinge, wo ich dachte, oh mein Gott, Jens, gar nicht so weit weg von dieser Serie. Also auch du wärst mal ein Partner einer Serie wert, dachte ich damals.
Ja, ich bin damals über die Englische reingerutscht damals. Okay. War ganz spannend, um dann da zu sehen, wie es dann nochmal neu verfilmt worden ist. Da ist eine Figur von den Hauptrollen, die stirbt ja eigentlich im Englischen. In der USA überlebt er dann der Ted nämlich. Das fand ich auch damals sehr spannend, dass man da einen anderen Weg eingegangen ist. Mhm. Fand ich auch sehr spannend damals die englische Serie. Ist ja, die erste Folge ist ja fast gleich, so von der Handlung her, wie die amerikanische auf jeden Fall.
Hat 2 Staffeln, oder?
Hat 2 Staffeln und dann, glaube ich, noch einen Film, wenn ich mich recht entsinne. Oder war die 2. Staffel schon ein Film? Ich weiß gar nicht. Jetzt bin ich gerade unsicher gerade. Ich weiß nur, am Ende ist es ein bisschen abgehoben, das Ganze gewesen, im Englischen. Also die fand die eigentliche Staffel fand ich sehr, sehr spannend. Und in der letzten Folge habe ich irgendeine Erinnerung, da fliegen die plötzlich im Auto weg oder irgendwas. Das war ein bisschen seltsam, aber ich fand es trotzdem sehr spannend.
Ja, also wie gesagt, hast du dann die britische im Original geschaut oder hast du in der Synchronfassung gesehen?
Ich glaube, ich habe es mit Untertiteln gesehen. Ich glaube, die gibt es auch nur Untertiteln. Ich bin mir nicht ganz sicher jetzt, aber ich meine, die gäbe es auch nur mit Untertiteln.
Ja, weil da bin ich wirklich zu faul. Also wenn ich Serien schaue, ich weiß nicht, dann wird er wahrscheinlich sagen, du musst im Original schauen, genauso wie man die Bücher im Original Englisch lesen muss, bla bla bla.
Ja,
also für mich ist es, wenn ich Fernsehen schaue, dann möchte ich jetzt ja nicht unbedingt mein mickriges Englisch aufpolieren, indem ich jetzt noch nachdenken muss, was gesagt wurde, sondern weil will ich mich ja bei Serienkost in der Regel berieseln lassen. Mhm. Deshalb bin ich nicht der Freund davon, der jetzt unbedingt noch übersetzt. Machst du das lieber oder tust du ganz gerne übersetzen?
Nee, ich muss echt sagen, ich gucke auch lieber synchronisiert. Ich muss gestehen, also ich habe keinen großen Gewinn beim Original, weil ich da die Nuancen nicht verstehe. Also gerade wenn es eine Serie ist, die auch mit sehr viel Anspielungen hat und Gags und so weiter, die höre ich dann gar nicht. Ich blicke die Handlung vielleicht, aber ich blicke nicht unbedingt die ganzen Anspielungen und so weiter. Also es bringt mir gar nichts.
Aber Queer as Folk ist auch genau, ich bin total gerade im Gespräch und ich glaube, man weiß auch nicht so richtig, wie es weitergeht, weil durch diese ganzen Streaming-Plattformen, die jetzt gerade in den USA starten, also Peacock und wie sie alle heißen, es gibt ja von NBC gibt es jetzt mittlerweile auch einen neuen Streaming-Dienst, wird ja viel gerade wieder als Serien neu aufgelegt. Ich weiß nicht, weil die ganzen Bilder, wie die Darsteller heute aussehen, ob es nur ein PR-Gag war, weil sie sich wieder gefunden haben, oder ob es wirklich wieder die Serie kommt oder ob sie an einem anderen Standort spielt. Ich bin da mal gespannt, aber auf jeden Fall wird gerade heftig diskutiert, dass Queer as Folk weitergehen soll.
Das wird euch wahnsinnig spannend. Ja, es gibt auf jeden Fall irgendeinen anderen Queer as Folk, einen Reboot, der in New Orleans gedreht werden soll oder zumindest spielen soll, auch vom Original Zane-Schöpfer Russell T. Davis. Aber eben, ja, das andere riecht auch ein bisschen nach. Es gab ja auch immer wieder Reunion, man hat die auch immer wieder mal zusammengeführt und dann konnten da die Fans dann die Stars nochmal treffen. Die Serie ist ja irgendwie nicht, obwohl es 2005 geendet hat, ist die ja immer noch nicht so verstaubt. Man kann die auch immer gut angucken. Ich habe noch im Lockdown, das war eine der alten Serien, die ich geguckt habe, im Lockdown, ich habe dann hier und da auch mal Queer as Folk wieder reingeguckt und fand immer noch sehr gut anschaubar.
Wird die auch irgendwo gerade gestreamt, weißt du das? Nee, ne?
Ich habe es, glaube ich, bei Amazon gesehen, glaube ich.
Ah, okay.
Wobei nicht alle Staffeln, glaube ich. Aber ich habe es Gott sei Dank noch auf DVD.
Ja, ich habe jetzt auch wieder so ein uraltes Juwel gefunden, Karussell der Puppen. Wo hieß meine Serie? Eine Primetime-Soap aus den 80ern, um auf diesen Dallas- und Denver-Zug aufzuspringen, nur alles in der Modewelt stattfinden. Mhm. Und da gab es leider nur eine Staffel, aber da spielte... ich komme gar nicht auf den Namen, aber es war sehr hochkarätig auf jeden Fall besetzt, wo ich dachte so, Mensch, also das Lloyd Bridges, wollte ich sagen, hat da die männliche Hauptrolle gespielt, den Patriarchen sozusagen, und dann dachte ich, ach super, die DVD bestelle ich mir und habe dann festgestellt, Mensch, ich habe ja gar keinen DVD-Player mehr. Also man muss echt überlegen, es wird doch nicht alles gestreamt, ein paar DVD-Schätze gibt es wohl noch, gell?
Ja, nein, ich habe auch schon einige gesucht, bin dann froh, dass ich auf DVD habe, aber ich habe sie dann nicht mehr irgendwie im Stream gefunden irgendwie.
Okay.
Kennst du eigentlich auch? Nee, sag du, Entschuldigung.
War das deine, war Queer as Folk so auch deine Lieblingsserie?
Also zumindest eine der Lieblingsserien. Ich habe die immer nachts auch anverstrichen live geguckt. Die wurde ja auch im Pro7 ein bisschen spät versteckt. Die kam Montagabend um 0 Uhr oder irgendwas. Ich hatte vorher mal Pub-Quiz und dann bin ich anschließend nach Hause gegangen und habe dann noch ein bisschen mit einigen Guinness in mich, es gibt natürlich andere Biersorten noch, aber dann abends die Serie noch geguckt bis um 1:30. Habe manchmal das Ende auch verschlafen, aber ich habe zum Glück immer aufgenommen dann und fertig geguckt. Aber ich mochte sehr. Ich habe die dann eben auch immer gerne dann nachts noch geguckt. Pro7 hat die nicht so versteckt, glaube ich, damit die auch durchgesendet werden kann.
Ach so, okay.
Ja, die gab dann noch die L-Word, gab es ja auch noch. Und die haben sie ja in Primetime gemacht. Und die ist ja in Deutschland wieder rausgeflogen, weil sie, glaube ich, nicht so viel Quoten hatte. Wenn Queer as Folk hat so einen Nischenplatz dann gehabt. Und glaube, deswegen konnte man das auch durchsenden, glaube ich.
Und die L-Word hat ja auch eine Reunion bekommen als Serie. Also die L-Word läuft ja gerade wieder, glaube ich, gerade auch recht erfolgreich. Gibt es, glaube ich, auch schon mittlerweile wieder zu streamen. Zumindest auf Sky, glaube ich, auf dem Sky-Portal kann man die sich wieder anschauen. Und ich glaube, wenn Queer as Folk wieder kommt, wäre das schon richtig. Also das war schon für mich eine der coolsten Serien. Und ich finde es halt super, wenn die Darsteller von früher wären. Ich habe dieses aktuelle Foto von Justin gesehen, der ja einfach noch der Jüngste damals der Serie war. Und der halt heute noch genauso fantastisch aussieht wie damals. Also man wusste damals schon, in welche Rolle es geht. Wobei, persönlicher Fan war ich von Brian. Nicht nur, weil er den Typen Mann vielleicht repräsentiert hat, der mir damals am besten gefiel, sondern einfach auch, weil er ein interessanter Schauspieler war. Und er hat ja mittlerweile auch in Desperate Housewives in den vielen amerikanischen Großproduktionen mitgespielt. Und von dem her fand ich ihn ein ganz, ganz spannender Darsteller. So.
Hast du eigentlich auch Looking gesehen? Das war ja auch so ein bisschen im Fahrwasser irgendwie mit drin. Ne? Wie fandest du das denn?
Habe ich. Looking war damals, glaube ich, spielte in San Francisco und hatte, glaube ich, nochmal so einen anderen, authentischeren Touch. Also ich fand irgendwie, man hat es der Serie mehr Authentizität abgenommen. Ich finde, da war es schon auch, es waren die gleichen Problematiken wie überall drin. Es ging natürlich um Lifestyle, um Weggehen, um Sex, um AIDS. Es ging um viele Themen, die sich immer wieder ein bisschen überschneiden, noch immer wieder vorkommen. Aber ich finde, man hat so das Gefühl, bei Looking einzutauchen, das war, als würde man so in ein Stück San Francisco drin sein und als hätte man so ein Stück weit an diesem tatsächlichen Dasein partizipiert. Also ich glaube, da gab es ja auch zwei Staffeln und ich glaube noch einen Film. Aber das fand ich total gut. Also hat mir gefallen, hat mir von den, weil eben nicht unbedingt, obwohl ich es am liebsten mag, ich glamouröse Serien, aber es war eine nicht glamouröse Serie, was sehr, sehr gut inszeniert fand ich.
Auf jeden Fall. Eine Serie möchte ich noch kurz ansprechen, und zwar, was ich auch noch sehr spannend fand, ist eine ganz andere Serie, die etwas neuer ist noch, American Crime Story, die zweite Staffel. Da geht es um Gianni Versace. Der hast du auch gesehen, ne? Das fand ich auch eine...
Gesehen und geliebt. Also, gefesselt. Auch, also ich muss sagen, natürlich war das, also man erinnert sich ja so an ein paar Todesfälle, leider Lady Diana und eben auch, wo dann auch Gianni Versace dann, ich glaube nicht viel später, viel früher verstarb und dann auch beides mal Elton John, der mit beiden sehr eng befreundet war, trauerte.
Und ich fand das schon irgendwie, also das war schon eine, es hat gerade auf einem anderen Apparat, hat gerade ein wenig vibriert. Also ich fand dieses ganze, der Gianni Versace-Mord, wo dann diesen 80er-Schick dann auch in der Fashion-Szene ein bisschen rübergebracht hat, ich fand es sehr dramatisch. Also es war eine sehr, sehr, sehr dramatische Serie.
Ja, und ein super Hauptdarsteller fand ich auch, den Darren Criss, bin ich ja großer Fan geworden davon, als der Vorbeck Lee schon mitgespielt hat. Aber Ricky Martin spielt auch mit und Penelope Cruz auch, also wirklich hochkarätig besetzt. Also kann ich auch nur empfehlen. Sehr hochkarätig besetzt, ja. Das heißt eigentlich The Assassination of Gianni Versace. Und unbedingt angucken. Ich habe sie zweimal schon gesehen und ein drittes Mal angefangen. Das ist eine, die ich wiederholen wollte unbedingt.
Ja, und man muss vielleicht dazu sagen, man war von dieser Staffel so begeistert, dass man die vorgezogen hat. Mal war die American Crime Story, war glaube ich zuerst dieses Clinton, der Clinton-Fall irgendwie zuerst vorgesehen.
Ach ja, stimmt, genau.
Und dann hat man die zweite Staffel, aber weil es so für Furore sorgte, dass es verfolgt oder dass es entsprechend gezeigt wird, hat man dann entsprechend die Staffel vorgezogen, was eine absolut richtige Entscheidung war.
Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir gleich nochmal einen weiteren Tipp von dem Dieter, eine andere Serie, die haben wir, glaube ich, vorhin auch schon mal erwähnt. Und die hören wir uns ganz kurz an, den Tipp auf jeden Fall, und dann reden wir weiter. Ja, bis gleich.
Vielen Dank.
Elite, spielt einfach in der Königsklasse der TV-Serien. Eine spanische Produktion, so herrlich wenig amerikanisch und dennoch höchst professionell. Und spätestens seit Haus des Geldes wissen wir, da geht was. Die bisherigen drei Staffeln waren durchweg nervenaufreibend spannend und sprengten eine Menge Konventionen. Bombe! Meine erklärten Lieblinge, die beiden Schwulen, Ander und Omar. Ja, die sind auch wieder in Staffel 4 mit dabei, so viel weiß man schon. Omar, gespielt von Omar Ayuso, der wirklich auch schwul ist. Und Ander, Aaron Pieper, spielt den, der leider nicht schwul ist. Und zum Glück ein starker Raucher, sonst hätte ich jetzt schlaflose Nächte. Also Omar und Ander, also von den Fans auch Omander genannt, sind eines der beliebtesten Paare bei allen Fans. Und wie es aussieht, bekommen sie Zuwachs. Im Teaser zu Staffel 4 flirten und knutschen die beiden ziemlich krass mit einem gewissen Patrick rum, verkörpert von dem Hottie Manu Rios. Das riecht nach einem Dreier, liebe Freunde der gehobenen Unterhaltung. Also, einige neue Gesichter auf der Schule und drumherum. Aber auch liebgewonnene Charaktere bleiben uns erhalten. Homos, Bis, Lesben, alles ziemlich unaufgeregt normal zwischen den Heten. Geil! Ich erhoffe mir nichts weniger als eines der queeren Highlights des Jahres. Leider nur bei Netflix und nicht in der ARD. Die könnte sich nämlich eine fette Scheibe davon abschneiden.
Ja, wir haben es vorhin schon angedeutet, auch eine wahnsinnig tolle Serie, absolut, ne, Jens?
Absolut. Ich weiß nur nicht, wie man es ausspricht. Sag mal Elite, sag mal Elite.
Ja, ich habe mich gedrückt gerade auch.
Ja, jeder spricht es anders aus, jeder hat seine eigene Ding. Aber wichtig ist, was wunderbar gesagt wurde, Ander ist natürlich auch mein Favorit. Muss ich ganz ehrlich sagen, den finde ich persönlich großartig gespielt. Und die spanischen, also überhaupt europäischen Serien, die jetzt ja gerade unglaublich bei Netflix auf Vormarsch sind, die haben natürlich jetzt etwas geschaffen mit Elite. Das ist für mich so ein bisschen sehr stark an Gossip Girl erinnert, so diesen Lifestyle, dieses Highschool, dieses Uniformierte, aber dann doch eine ganz, ganz eigene, spannende Dynamik bekam. Und wunderbare Serie, tolle Handlungsstränge, im Zentrum immer ein Todesfall, der für Furore sorgt. Und ich finde es eine unglaublich tolle Serie. Also ich bin total begeistert von Elite. Freue mich jetzt auf die vierte Staffel, die müsste jetzt in den nächsten Tagen rauskommen.
Genau, ja.
Die fünfte wurde schon bestätigt. Also Also ein Zeichen dafür, dass es eine Serie gibt, die, glaube ich, noch ein bisschen weitergeht und die, glaube ich, durch diesen Darstellermix so unglaublich charmant wirkt. Weil ich persönlich muss ehrlich gesagt gestehen, Hartmut, ich mag es, wenn schwule Handlungsstränge in Serien drin sind, aber ich bin nicht unbedingt derjenige, der immer sagt, es muss eine Serie schwul sein. Also mir gefällt es besser, wenn ich in richtig guten Serien dann entsprechend einen guten Handlungsstrang zwischen zwei Männern sehe, finde ich persönlich deutlich spannender als dieses ganze Aufgesetzte, dass man eine ganze Serie draus machen muss. Ist meine persönliche Meinung, aber... Ja. Mir gefällt es eigentlich so besser.
Geht mir eigentlich auch im Endeffekt so. Und wir haben jetzt auch einige Serien noch vorbereitet gleich, die auch in die Richtung gehen werden. Es gab einige Serien, große Serien, wo ja auch schwule Geschichten drin vorkommen. Es hat ja doch auch eine gewisse Mode bekommen mittlerweile, dass auch die queere Geschichte mit drin ist, was ich aber eigentlich ganz gut finde, ja.
Und es gehört zum Lifestyle dazu. Ich finde, es gehört zum Lifestyle dazu. Es gehört dazu, es gehört zu unserem aller Leben. Und ich finde, das ist einfach genauso wie Shonda Rhimes, die in ihren Serien immer schwarze und farbige Menschen mit drin hat. Genauso gehört es dazu, dass auch Schwule und Transgender und die komplette Diversität einfach in Serien dargestellt wird, gehört zum Leben dazu, mhm, und gehört für mich dann eben deshalb auch in die Serienwelt. Ne?
Ja, und da passt es auch gleich ein Stückchen Musik, das wir gleich vorspielen möchten. Eine Serie, die du, okay, glaube ich, sehr magst, das weiß ich. Und da hören wir kurz die Melodie und dann reden wir darüber. Ja, es geht dann teilweise ein Stück in die 80er und auch in die aktuelle Serienwelt hinein. Und es geht um Serien, ne, wo wir eigentlich mal gemerkt haben, dass wir da irgendwie denselben Geschmack hatten. Ein bisschen.
Absolut.
Wir haben gemerkt, dass wir beide bei verschiedenen Primetime-Serien irgendwelche Melodien nachsummen können, die sonst kein Mensch, ja, kennt, glaube ich. Das war, genau, nicht Dallas und Denver, klar, ne?
Vollkommen richtig, Hartmut. Und ich konnte ja nicht nur die Serienmelodien nachsummen, sondern ich konnte auch, damals waren die 80er-Serien ja auch bekannt dafür, dass die Intros entsprechend lange waren. Oftmals in alphabetischer Reihenfolge der Darsteller.
Ja.
Aber ich konnte auch die Mimik, die Gestik, ich konnte die entsprechenden Bewegungen in den unterschiedlichen Einspielern der jeweiligen Schauspieler nachspielen, weil ich total besessen war von Denver Clan oder Dynasty, war einfach meine Öffnung für die Welt der großen Primetime-Soaps. Ich weiß, dass ich mich da ein bisschen unterscheide zu dir, weil du warst doch immer ein mehr das Kerlige, des Dallas.
Genau, ja.
Und hier war einfach das ein wenig kamerösere, ein wenig biestiger, ein wenig überdimensionierte Denver Clan war für mich natürlich eine Klasse für sich.
Ja, und ich liebte aber auch beides, muss ich sagen. Bei Dallas, muss ich übrigens, habe ich jetzt festgestellt, das habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Das war nämlich eine Folge, die gar nicht gezeigt wurde in Dallas. Es gab in der ersten Staffel sogar mal ganz kurz eine queere Geschichte. Die ist in Deutschland ausgestrichen worden, habe ich gelesen. Die Folge ist ganz gestrichen worden. Das war anscheinend schon zu wild für das deutsche Fernsehen damals.
Ach was, okay. Ja. Und weißt du noch, wer verwickelt war?
Ja, die Lucy, die sollte irgendjemand heiraten, der war dann, und der JR wollte es dann wohl auch, dass die denn heiratet und der war eben schwul und am Ende gab es am dann doch nicht. Das war die Zeit, wo es noch eine abgeschlossene Folge immer gab wohl. Und da kam so eine Geschichte wohl vor. Aber ich habe die gar nicht mehr richtig in Erinnerung gehabt. Ich glaube, ich habe die mal später mal wahrgenommen, aber nie richtig gesehen.
Mhm. Aber lass uns über Denver Clan sprechen.
Genau, da gab es ja richtig einen.
Richtig, und da hat man einfach wirklich von Anfang an Steven dabei, der schwule Sohn von dem Ölpatriarch, der entsprechend immer wieder ins Zentrum rückte und auch immer wieder mit seinen entsprechenden Eskapaden in Anführungszeichen für Furore sorgte. Und jetzt in der neuen Serie natürlich, wo Steven komplett in den Hintergrund erscheint, gar nicht mehr drin ist, glaube ich, in der vierten Staffel übrigens auch, oder in der dritten Staffel schon nicht mehr. Übrigens wurde dort auch die fünfte Staffel in den USA bereits bestätigt, ja, und wir warten noch auf die vierte. Aber ich fand es immer ganz toll, dass sie jetzt durch diesen Neuanstrich Sammy Cho als Mann praktisch spielten, reinbrachten und total passend. Also es hat sich einfach ein schwuler schwarzer Mann ein braunerer Mann, man kann es nicht sagen, ganz schwarz, so ein bisschen was dazwischen. Mhm. Das war total spannend, fand ich, dass man da einfach auch sagte, man muss da jetzt auch mal ein bisschen reagieren und die entsprechenden Charaktere noch ein bisschen angleichen, fand ich großartig. Also für mich eine der besten Serien, alt wie neu, und ich bin mal gespannt, ob der Reboot, ob die sogar von der Folgenanzahl her die Originalserie einholt. Am Anfang war es ja nicht denkbar, dass es überhaupt nochmal ein Reboot gibt, der so gut wird, aber mittlerweile dadurch, dass der amerikanische Kanal natürlich an Netflix exklusiv verkauft und in Europa Dynasty super läuft, natürlich jetzt in die fünfte Staffel geht. Also ich bin da gespannt, wie es weitergeht, ja.
Ja, der Urserie hat man dann irgendwie dann doch plötzlich aber den Mut verloren bei der schwulen Geschichte, oder? Da, am Anfang ist Steven ja sehr viel schwuler als dann irgendwie später. Dann wird er ja plötzlich fast bi und hetero, man weiß es gar nicht genau.
Aber was ich verstehe, genau. Und dann noch diesen Darstellerwechsel, den man dann vorgenommen hat von Al Gorley zu Steven Thompson. Mhm. Da war ja sowieso die Rolle überhaupt ein bisschen schwierig. Und dann kam sie eigentlich nochmal mit Baz Luhrmann, mit diesem entsprechenden, wo das Politische, glaube ich, mehr reinkam in die Serie. Dann wurde nochmal diese Serie, wo sich an der Foreman-Brüder in den entsprechenden Carrington-Bruder verliebte. Dann wurde dann das nochmal zu einem richtig großen Ereignis. Dann wurde es nochmal richtig gut gefeiert, fand ich.
Ja, fand ich auf jeden Fall. Ja, auch auf jeden Fall. Ja, weitere so queere Serien oder Serien, die queere Geschichten haben, sind ja auch noch Desperate Housewives. Kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, also ich liebe Desperate Housewives, habe es auch zu Ende geschaut, habe es glaube ich schon ein zweites Mal geschaut.
Mhm.
Ist so eine Serie, die man sich einfach wünscht, dass man die immer wieder anschaut, weil es einfach total tolle Handlungsstränge hat und wobei mir dort fast die nicht schwulen Akteure besser gefallen hat. Also ich war immer noch ein großer Fan vom Gärtner, der ja dann auch in deiner Serie Dallas im Reboot dann
Christopher
spielt, genau, ja. Und somit weil der auch hatte einen guten Drive in der Serie. Aber ich gebe dir recht, bei Desperate Housewives war es doch wirklich, ich glaube, die Söhne oder irgendeiner der Söhne war da mit dem Gärtner oder der Neffe von Michael und Sherry sind unsere, ich weiß nicht mehr ganz genau.
Ja, ja, da, von der Bree war doch der eine Sohn, war doch dann irgendwie...
Von Bree, ja, ja, richtig, genau. Richtig. Ja, genau, also es waren ja dann auch die Kinder, die irgendwie mit den Nachbarjungs und so waren. Es gehört halt einfach zum Leben dazu. Und das habe ich bei Desperate Housewives super gefunden. Es war halt ein Teil der Serie mit allen entsprechenden heutigen diversen Ansprüchen, die eine Serie erfüllen sollte. Mhm. Das fand ich einfach großartig, dass man halt dann eine schwule Handlungsstrang drin war, aber auch nicht so aufgepusht wurde als das Größte und Mächtigste überhaupt, sondern einfach super zur Serie passte. Das hat mir natürlich mega gefallen.
Mhm. Eine andere Serie, die hast du mir noch so nahegelegt, und zwar auch ein Reboot, das ist da wohl, das Gossip Girls. Ich muss gestehen, ich kenne weder die ursprüngliche noch das vom Neuen. Was weißt du darüber eigentlich?
Also Gossip Girl war ja in der Urfassung, die man immer noch gut anschauen kann, fand ich, war schon klar, dass der Bruder von Serena, der dann auch irgendwann als schwul dann auch tatsächlich geoutet dann dastand. Und da war auch ein guter schwuler Handlungsstrang drin. Und Gossip Girl hat uns über mehrere Staffeln ja auch total begeistert. Also mich zum Beispiel, es war noch glamouröser, es war eine Spur noch abgehobener. Und das hat ja diese Serie zu was Besonderem gemacht. Und auch das kommt jetzt in den HBO, über HBO wird das jetzt aktuell neu aufgespielt mit komplett neuen Charakteren. Mhm. Und da hat man schon bei den neuen Charakteren darauf geachtet, dass dann entsprechend auch ein schwuler Hauptdarsteller mit dabei ist, dass dann auch entsprechende Handlungsstränge drin sind zwischen unterschiedlichen Transgender-Liebeleien. Also da wurde dann schon richtig drauf Wert gelegt, dass man den heutigen Zeitgeist einfach deutlich besser trifft. Und das finde ich großartig, wenn man dann, wie gesagt, sowas in eine Serie reinspielt, aber wenn es nicht nur um diese Sachen geht. Also ich finde es einfach schön, wenn es dann einen Mix gibt aus tatsächlichen Dingen, die im Leben einfach passieren und die dazugehören. Aber sie gehören halt nicht nur dazu. Und ich finde, wir Schwulen sollten uns auch nicht wichtiger machen als der Nabel der Welt. Und ich finde, wir sind ein Teil der Gesellschaft, aber auch nicht immer unbedingt der Hauptteil und müssen auch nicht immer den Hauptteil einer Serie für uns beanspruchen. Mhm. Meine Meinung.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, jetzt sind wir schon in den letzten 4 Minuten. Ich habe hier ein paar Tipps noch reinbekommen. Ja, wir könnten noch lange weiterreden, glaube ich. Ich habe auch einige Serien noch aufgeschrieben. Aber ich habe mal noch ein paar Tipps reingekriegt von ein paar Hörern jetzt gerade hier an Serien. Ich würde die mal runterlesen. Vielleicht sagt die eine oder andere Serie uns ja was. Ich habe von Thomas Görsch, ein Schauspieler, der hat Berlin Bohem mir genannt. Allerdings von 1999 bis 2005 produziert, eine deutsche Serie. 3 Episoden, ist bis an mir vorbeigegangen. Kennst du die, Berlin Bohem?
Komplett an mir vorbei. Ja. Wirklich komplett an mir vorbei.
Dann Dieter, Katrias Vogt, beide britischen USA genannt, und Tales of the City. Da kann ich die Bücher so ein bisschen, Stadtgeschichten. Bin in der Serie bin ich nicht so richtig warm geworden, aber ich glaube, die ist auch ganz gut.
Ich bin auch nicht warm geworden, es war mir einfach zu komplex, alles in diesem engen, ich glaube, es war aus San Francisco oder in diesen engen Räumlichkeiten. Also ich fand es auch nicht so gut. Also ich bin nicht reingekommen, mich hat es nicht gefesselt. Ja. Mhm. Ja.
Dann der Alex neben mir, der hat auch was empfohlen hier. Will and Grace, Alex, da musst du was zu sagen. Will and Grace, Alex.
Hat recht.
Ja.
Jetzt möchte ich erst mal hören, was du dazu zu sagen hast, weil du gleich gelacht hast.
Ja, super. Also natürlich Will and Grace. Ich bin zu sehr auf dem Drama-Trip gewesen, aber natürlich im Comedy-Bereich für mich die schwule Serie überhaupt, mit Grace, mit so viel Wortwitz, mit so viel, wo man Angst hat zu atmen, um nicht eine Folge oder ein Wortgefecht zu verpassen, weil sie so schnell gesprochen und so unglaublich super gemacht ist. Und dann natürlich die beiden Hauptdarsteller, die man einfach ins Herz schießen muss. Also
ja, die Serie arbeitet
toll, Alex.
Die Serie arbeitet ja ganz viel mit Klischees, aber eben im positiven Sinne. Also man muss sich einfach, wie du es auch schon gesagt hast, selber nicht immer so ernst nehmen. Und das kommt da ganz gut raus. Und für Hartmut ganz interessant, die Dialogregie und auch den Check, also einer der Hauptfiguren, hat der Axel Malzacher gesprochen.
Ach, den kennen wir ja noch vom Theater früher, ja.
Genau.
Dann haben wir noch ein paar Tipps bekommen von Rüdiger aus Meinerzhagen. Der hat All You Need genannt, das haben wir schon besprochen. Und Maria fängt Feuer, wobei das, glaube ich, eine einmalige Serie war, glaube ich. Und die kam aber wohl im ZDF vor kurzem, hat er geschrieben. Dann All You Need hat auch Richard aus Freiburg genannt. Dann Dirk aus dem Saarland, All You Need auch, kommen offenbar an. Und Please Like Me, eine australische Serie, 32 Folgen, 4 Staffeln. Kennst du die, Please Like Me?
Nein, kenne ich nicht, aber es gibt doch mal so eine andere Serie, wo unglaublich für Furore sorgt, in den USA oder in Kanada oder in Australien. Ich weiß nicht mehr was, aber wurde auch nie nach Deutschland oder nach Europa transportiert. Aber die Serie ist nicht, es ist ein anderer Titel, auf den ich jetzt aber gar nicht komme. Aber wo ich jetzt das höre, was jemand einspricht oder wo jemand als Tipp abgibt, aber mir sagt nichts. Nein, ich habe es nicht gesehen.
Dann haben wir noch den Manuel aus Freiburg, EastEnders, Thomas Hoffmann, Sex Education und Pose. Mhm. Dann Joss Demi, den kennen wir auch hier als Sänger, der hat, die haben wir vor einigen Sendungen schon mal hier zu Gast gehabt, hat Love Victor noch genannt und Benjamin aus Rottweil hat auch Elite oder Elite und Please Like Me auch genannt. Also Please Like Me muss ich doch mal nachholen, glaube ich.
Ich glaube, wir beide.
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube, das schreit nach einem nächsten Serienmarathon unser beider, wo wir dann
auf jeden Fall
vielleicht zu unseren alten Denver-Clan folgen, die jetzt ja anstehen nach deiner Denver-Geschichten. Ja. Dann können wir vielleicht jetzt noch mit einer weiteren, uns noch unbekannten Serie reinmischen, oder?
Genau, würde ich sagen. Dann machen wir das doch mal.
Sehr gerne, sehr gerne.
Haben wir schon eine Verabredung.
Ja, so kann es gehen.
Ja, so, jetzt sind wir leider schon am Ende. Aber vielen, vielen Dank, Jens. Ich glaube, wir hätten, wie gesagt, noch ewig reden können. Es hat jetzt echt Spaß gemacht. Wir haben auch noch eine Serie hier stehen. Ich habe noch Melrose Place, Lindenstraße, Empire. Aber die gehen wir gar nicht mehr unter. Aber vielleicht machen wir es irgendwann mal wieder.
Eine Fortsetzung wäre gut, wenn es den Hörern gefallen hat, sind wir doch sehr, sehr gerne dabei. Und mir hat es total Spaß gemacht, Hartmut. Fand es großartig, dass du an mich gedacht hast, wo du dieses Thema in eure Sendung bringst. Und Alex und Hartmut, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Dankeschön. Dann dir einen schönen Abend. Gibt es noch EC jetzt, oder?
Ja, klar. Also genau, ich hab auch gerade jemanden hier, der jetzt im Moment gerade etwas sauer ist, weil wir gerade aktuell Revenge zusammen anschauen und der jetzt gesagt hat, er würde jetzt lieber ganz gern zwei Folgen Revenge nachher anschauen, weil wir da gerade in der zweiten Staffel drin sind. Aber ich jetzt zu ihm gesagt habe, wir müssen jetzt noch mal ganz kurz zum ESC wechseln, was am Dienstag schon für Furore sorgte, dass wir da gewechselt haben. Aber ich denke, ich bekomme es durch. Freue ich mich jetzt auf ein paar gute Songs, hoffe ich.
Dann toi 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 und dann dir einen schönen Abend.
Vielen Dank, Hartmut. Bis Alex. Macht's gut. Dankeschön.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war es mal wieder von uns für euch. Aber es gibt ja in ein paar Tagen, wir haben es gerade gehört, einen Nachschlag der schwulen Welle. Was denn genau, Alex?
Ja, da ist der Sieger oder die Siegerin des Eurovision Song Contest in Rotterdam dann gerade mal 24 Stunden gekürt. Und wir präsentieren euch ein Best of the ESC 2021 Jahrgang. Und zwar pünktlich zur Geisterstunde. Also von der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr.
Also nicht danach, wo der ESC gerade war, Abend drauf. Ihr könnt euch erholen, feiern und dann am nächsten Abend nochmal einschalten.
Genau, weil da um Mitternacht davor, da wissen wir noch gar nicht, wer gewonnen hat.
Stimmt, das wäre sehr kühn. Ja.
Also von daher.
Ja, und auch nächste Woche dann geht es weiter. Wir haben eine weitere Sendung am Start. Was wird es denn da geben?
Ja, nächste Woche ist dann der Dieter wieder am Start mit einer Game-Music-Sendung. Die Game Music Mai 2021 Sendung. Da werden wieder neue schwule, queere Songs und Künstler vorgestellt. Mit dabei ist zum Beispiel Foxy, die ihren brandaktuellen Song High Times mit im Gepäck hat. Oder wir hören auch mal wieder was von dem Independent-Duo Alphas aus Amsterdam. Dynamo titelt der aktuelle Song. Aber auch vom Chef Bären der Wengerbiers Martin O'Neill gibt es was ganz Neues auf die Ohren. A Day on the Beach im Paola Monti Remix. Und natürlich gibt es noch viel, viel mehr Musik in der Sendung.
Und ich glaube, du kommst auch vor. Es gibt nämlich unser schwuler ESC-Wikipedia. Alex steht hier. Fasst mal kurz zusammen, was beim ESC war.
Ja, quasi so in ein paar Minuten nochmal zusammengefasst, was da alles Wichtiges war. Ja, und eine ganz besondere Premiere ist das Interview mit Michael Overdick oder Michael Overdick, das würde Dieter genauer sagen können, vom Popduo Micha und Dan. Von den beiden stellen wir die Singles Minigolf und Schwarzlicht vor.
Ja, bin gespannt. Da wird der Dieter im Homo-Studio sein und wir sind gespannt, was er da zaubert. Und danke, Alex. Und danke auch an alle unsere Gäste heute in der Sendung. Die Sendung wird übrigens am morgigen Freitag, den 21. Mai 2021 ab 13.30 Uhr bei rdl.de und radio.grenzenlos.ch wiederholt. Und zwar im laufenden Programm.
Und ihr findet sie dann auch eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de.
Danke auch euch fürs Zuhören, für das TV-Tipps schicken und das Mitchatten.
Ja, und wir hören uns, wenn ihr mögt, diesmal schon am Sonntag, beziehungsweise Montagmorgen, also in der Nacht, auf Pfingstmontag.
Gute Nacht da draußen, wo immer ihr seid.
Tschüss!
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.